unterscheide nur eins. Und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal! Servus, willkommen zur Gegenpressing-Zeitlupe, eine Sonderrubrik des Gegenpressing-Podcasts, in der wir uns bedeutende Spiele der Vergangenheit nochmals anschauen und sie aus heutiger Sicht besprechen, machen dabei keine Taktikanalyse oder sonstiges, sondern gleichen unsere Erinnerungen mit der Realität ab. Und wie immer dabei mein geschätzter Partner Jonas.
Hallo Sascha.
Na? Na? Wie, also ich muss sagen, vielleicht im Vorgriff für unsere Hörer, wir haben, das ist glaube ich unsere fünfte Zeitlupe, die wir machen. Und bei den ersten drei waren wir uns irgendwie relativ einig, welche Spiele wir da machen wollen. Beim vierten, das war irgendwie so mein Wunschspiel, Real gegen Leverkusen. Und das hier heute ist jetzt so dein Wunschspiel.
Ja, das kann man so sagen. Heute war es auch deutlich aufwendiger, vor allem für dich.
Verrate uns doch mal, um welches Spiel sich's da handelt.
Ja, es geht um das UEFA-Cup-Finale 2000-2001, Liverpool gegen Alaves im, ja, kann man so sagen, schönsten Stadion der Welt. Natürlich ein Grund, das auszuwählen.
In einem Stadion in Deutschland?
Der zweite Grund aber war, dass es gerade für ein Finale ein unfassbares Spiel war.
Ja, also ich glaube, für jedes Spiel wäre das ein unfassbares Spiel. Muss gar nicht ein Finale sein. Für ein Finale lebt ja oft einfach nur von der Spannung. Da kam dann relativ viel zusammen. 5-4 nach Verlängerung ging es aus für Liverpool. Im Westfalenstadion Dortmund übrigens. Nur falls der eine oder andere sich noch gewundert haben möchte oder die eine oder die andere sich noch gewundert haben möchte. Ja, was für Erinnerungen hattest du denn vor dem Spiel?
Ich konnte
oder von dem Spiel vor dem Spiel jetzt
noch recht gut an das Spiel erinnern. Also es war nicht so wie das letzte Mal bei Real gegen Leverkusen, wo man dachte, man kann sich richtig gut erinnern und es dann auf einmal doch nicht so war.
Naja, denn diesen Reality-Check, den machen wir nachher noch. Da, ja. Und der war letztes Mal sehr nüchtern, das ist richtig.
Ja, also ich wusste noch, klar, Westfalenstadion, dass viele Tore gefallen sind, wusste ich auch noch. Das genaue Ergebnis, ich dachte eigentlich, ist 4-3 ausgegangen. 5-4, also sogar noch zwei Tore mehr. Die Verlängerung hatte ich noch auf dem Schirm. Ja, und dass es unfassbar spannend war. Das waren so meine Erinnerungen vorher.
Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe das Spiel damals mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht gesehen. Deshalb ist es, ja, also für mich war in dem Spiel, in dem Jahr 2001 natürlich auch ein anderes Finale von enormer Wichtigkeit. Stichwort Champions League Bayern Valencia. Und auch im Nachhinein, also jetzt, als du das Spiel vorgeschlagen hattest, habe ich so gegrübelt, also außer, dass viele Tore gefallen sind und sensationell, eins der sensationellsten Europapokal-Endspiele soll es ja gewesen sein. Also so diese Verbindung oder diese Verknüpfung, ja, da war mir was. Aber ich hätte dir jetzt aus dem Stegreif auch kein Tor beschreiben können.
Ja, ich konnte mich an das 3-1 noch erinnern und an das 4-4. Die beiden Tore hatte ich noch auf dem Schirm. Ich habe es damals auch tatsächlich geschaut und die beiden Tore wusste ich noch, wie die gefallen sind.
Dann würde ich mal das Spiel in 30 Sekunden kurz zusammenfassen. Also Markus Babbel macht nach 3 Minuten das 1-0 für Liverpool. Gerrard erhöht nach einer Viertelstunde auf 2-0 und der eingewechselte Ivan Alonso verkürzt für Alaves nach 26 Minuten. Aber Gary McAllister mit Elfmeter vor der Pause noch zum 3-1. Direkt nach der Pause gleicht Javi Moreno mit einem Doppelschlag innerhalb von 3 Minuten für Alaves aus. Aber Robbie Fowler in der 72. Minute dann zum 4-3. Jordi Cruyff 2 Minuten vor dem Ende dann zum 4:4, das die Verlängerung bedeutete. Und da gewinnt dann Liverpool durch ein Eigentor und damit ein Golden Goal von Delphi Helly. Ja, was waren so die Umstände des Settings, des Rahmenwerks des Spiels, die Rahmenbedingungen?
Ja, es war wieder mal oder eigentlich wie so alle Europapokalpartien, über die wir uns unterhalten haben, im Rahmen der Zeitlupe auch wieder so, wie man es heute nicht mehr kennt. Es war ohne Gruppenphase im UEFA Cup, ein reiner K.O.-Runden UEFA Cup. Liverpool dann in der ersten Runde sich relativ schwer getan gegen Rapid Bukarest, mit einem 1-0 und einem 0-0 weitergekommen. Das zieht sich auch so ein bisschen durch,
ja,
finde ich, bei Liverpool. In der zweiten Runde dann gegen Liberec 1-0 und 3-2 gewonnen, also auch relativ knapp. Gegen Olympiakos in der dritten Runde 2-2 im Hinspiel und dann 2-0 das Rückspiel gewonnen. Im Achtelfinale gegen die Roma Hinspiel 2-0 gewonnen, Rückspiel 1-0 verloren. Dann ging es im Viertelfinale gegen Porto weiter, 0-0 und dann das Rückspiel 2-0 gewonnen. Und im Halbfinale gegen Barca 0-0 und dann 1-0 durch Foul-Elfmeter Gary McAllister.
Genau.
Also war alles relativ eng. Liverpool in dem Jahr Dritter geworden in der Premier League. Relativ weit, ich glaube 11 Punkte hinter ManU als Meister. Also schon auch deutlich die Meisterschaft verpasst. Das ist so das, was Liverpool.
Ja, man hat sich, glaube ich, auch, die Fans haben sich teilweise auch so ein bisschen schwer getan, sowohl mit der Mannschaft an sich als auch mit dem Spielstil. Aber ja, es war von einem gewissen Erfolg, geprägt und wie du sagst, in der Gruppenphase, in der K.O.-Phase, der Weg ins Finale, da war jetzt nichts dabei, wo man sagt, boah, Donnerwetter, da haben sie jetzt wirklich souverän, sind sie da weitergekommen, da war eigentlich nichts dabei. Sie hatten, was mir tatsächlich aufgefallen ist, bis auf eine Partie, also einmal Hin- und Rückspiel, hatten sie immer das Heimspiel zum Schluss.
Ja.
Das ihnen dann auch oft geholfen hat, weil sie haben, ich glaube, 3 von diesen 6 Spielen haben sie im Hinspiel auswärts unentschieden gespielt, um es dann eben zu Hause klar zu machen. Das ist noch sehr auffällig gewesen. Will sagen, das war alles andere als jetzt, Liverpool hat eine Mega-Mannschaft und schießt sich hier durch die Spiele durch und kommt dann so als Favorit ins Finale. Favorit ja, auf jeden Fall, aber halt auch, weil der Gegner ein extremer Außenseiter war, glaube ich.
Ja, genau. Und man muss auch sagen, bis auf Barca im Halbfinale, alles auch Mannschaften, wo man sagen kann...
Auch 2001.
Ja, wo man auch 2001 sagen konnte, muss Liverpool eigentlich machen.
Ja. Dasselbe kann man eigentlich für Alaves aber auch sagen.
Kann man für Alaves auch sagen. Die haben es aber deutlich spektakulärer sich durch den Wettbewerb gespielt.
Durch den Wettbewerb geschossen, möchte man sagen.
Ja, war dann auch nicht umsonst. Ich glaube, 2 Leute von Alaves relativ weit oben in der Torschützenliste im Wettbewerb. Es ging los gegen Gaziantepspor in der ersten Runde 0-0 und dann das Rückspiel 4-3 gewonnen. In der zweiten Runde gegen Lilleström 3-1 und 2-2. Dritte Runde gingen die nordischen Festspiele weiter gegen Rosenborg 1-1 und das Rückspiel 3-1 gewonnen. Im Achtelfinale dann gegen Inter 3-3 und 2-0. Das Viertelfinale im spanischen Duell gegen Rayo Vallecano 3-0 das Hinspiel gewonnen, 2-1 das Rückspiel verloren. Und im Halbfinale wurde Kaiserslautern richtig auseinandergenommen.
Verprügelt. Das ist also,
als ich das gelesen habe, war mir auch nicht mehr so bewusst. Das Hinspiel hat Alaves 5-1 gewonnen und das Rückspiel dann 4-1.
Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Du gewinnst das Hinspiel 5-1, fährst auf den Betzenberg.
Ja.
Und haust die Nummer 4-1 weg.
Sagst da,
ohne deinen besten Torjäger.
Ja, und sagst da, ich möchte gar keine Zweifel mehr aufkommen lassen. Nach dem 5-1 im Hinspiel.
Ja.
Ja, Primera Division war Platz 10 in dem Jahr. Vielleicht auch ein bisschen so dem UEFA Cup dann geschuldet.
Qualifiziert wurden sie übrigens oder haben sie sich durch den sechsten Platz in der Liga, was die bis heute die beste Platzierung der Vereinsgeschichte ist, haben sie davor und danach nie wieder erreicht.
Ja. Und ja, wie gesagt, hört sich deutlich spektakulärer an als das Liverpooler Programm. Also wahnsinnig viele Tore auch geschossen.
Ja, haben also mit Hin- und Rückspiel zusammengenommen nie weniger als 4 gemacht. Und nie weniger als 2 kassiert. Also ja. Da ist dann schon irgendwie auch war für Tore garantiert. Tore für Kaiserslautern in den beiden Spielen?
Habe ich nicht auf dem Schirm.
Harry Koch und Juri Djorkaeff.
Ja, okay.
Trainer?
Trainer 2001. Ja, müsste Otto Rehagel vielleicht noch gewesen sein.
Andi Brehme.
Okay, wow.
Und Andi Brehme hat nach den Spielen gesagt, nach dem Hinspiel gesagt, ja gut, hätte auch noch höher ausgehen können.
Ja, wenigstens ehrlich.
Vielleicht noch eine Info zu Deportivo Alaves, was ich nicht wusste und ich weiß nicht, ob du es weißt. Was schätzt du, aus welcher Stadt kommt Deportivo Alaves?
Ja gut, hätte ich jetzt gesagt, aus Alaves.
Hätte ich auch gesagt. Aufgrund der Frage kannst du aber schon daraus schließen, dass es eben nicht so ist.
Eher nicht so.
Die kommen nämlich aus der Stadt Vitoria-Gasteiz, aus der baskischen Provinz Araba, was auf Spanisch Alava heißt.
Ah.
Das kann man sich auch ausmalen, woher das kommt. Also Alaves ist keine Stadt in Spanien. Das war mir tatsächlich neu.
Mir auch, hätte ich auch nicht gewusst.
Genau, und Deportivo heißt ja so viel wie Sportclub, Sportverein. Das heißt, es ist der Sportverein Alaves, also der Sportverein der Provinz Alava.
Ja, aber wieso haben wir auch einen Bildungsauftrag?
Wir haben einen Bildungsauftrag, das ist absolut richtig. Vielleicht noch mal ein kleiner Funfact zum Teilnehmerfeld in dem Jahr, nämlich in der dritten Hauptrunde des UEFA Cups 2000-2001 waren sage und schreibe 7 deutsche Mannschaften dabei. Also im Prinzip so fast die halbe Liga. Was damit zusammenhängt, dass, also es waren dabei Hertha, VfB, 1860, Bremen, Hamburg, Leverkusen und Kaiserslautern. Kaiserslautern hat sich auf normalem Wege qualifiziert, Bremen auch und Hertha auch. Das sind die einzigen 3, die sich auf normalem Weg qualifiziert haben. Dann kam eben dazu der VfB, der im Jahr 2000 den UI-Cup gewonnen hat und deshalb qualifiziert war. 1860 München hat die dritte Quali-Runde der Champions League verloren, war deshalb sind die mit reingerutscht. Und der HSV sowie Bayer Leverkusen wurden Dritter in der Champions League-Gruppe und sind deswegen auch noch reingerutscht. Dann hast du wirklich in der dritten Runde, also das ist dann im Prinzip das 16. Finale, hast du 7 deutsche Mannschaften dabei. Aber es ging relativ zügig, dass dann die ausgeschieden sind. Wie gesagt, Kaiserslautern dann bis ins Halbfinale.
Ich wollte gerade sagen, genutzt hat die zahlenmäßige Überlegenheit nichts.
Nee.
aber was für eine große Erfindung der UI-Cup doch war.
Ja.
Wird einem immer wieder bewusst.
Und immer wieder bewusst, ja. Ja, dann kommen wir doch mal zum Spiel. Die Aufstellungen, ist dir da irgendwas besonders aufgefallen? Und zweite Frage, wen kanntest du von Alaves?
Aufgefallen ist mir bei Liverpool. Also ich hätte eher so jetzt so im Nachhinein gedacht, wenn man sich's mal so durchliest, dass Robbie Fowler startet für Emil Heskey. Aber sonst ist die Aufstellung soweit so erwartbar. Natürlich mit Markus Babbel und Didi Hamann.
Ja. Ja. 2 Deutsche im Kader.
Ja. Und dann auch noch, also war mit Stationen davor und danach auch sehr deutsch geprägt. Es waren außer Babbel und Hamann, Horn Scho hat ja beim HSV gespielt.
Ja.
Hübje später in der Bundesliga, Patrick Berger vorher beim BVB.
Richtig.
Also war schon einiges auch mit Deutschlandbezug. Und bei Alaves kannte ich vorher Cosmi Contra natürlich.
Ja, den kannte ich auch. Woher kanntest du ihn?
Den von von der rumänischen Nationalmannschaft.
Ah, also ich kannte ihn von, weil er später bei Getafe gespielt hat und die beim großartigen Wunder von Getafe, als Luca Toni das 3:3 noch köpft in der 120. Minute, da war der dabei, daher kenne ich den nur.
Okay. Ja, dann Jordi Cruyff natürlich.
Ja, aber halt auch ehrlich gesagt nur vom Namen.
Ja, vom Namen. Ich habe dann mal geschaut, wo der noch so gespielt hat. Menu nicht auf dem Schirm gehabt. Barca mit, ja, so leichten Erinnerungslücken. Aber als ich es gelesen habe, dann ja, das kann sein.
Aber ja, auch, also Barca, ja, wissen wir ja wahrscheinlich, warum er da gespielt hat. Ja,
klar.
Und ich meine jetzt auch so bei der Vita, dass da jetzt nichts dabei war. Also auch bei größeren Clubs, wo man sagt, Donnerwetter, der hat aber wirklich Fußstapfen hinterlassen.
Nee, das nicht.
Also
und das war's. Und ich meine, dass dann Eggen mir noch irgendwas gesagt hat. Aber könnt nicht einordnen, warum und woher.
Genau, wir gehen es gleich mal nochmal durch. Also aufgefallen ist mir tatsächlich bei Liverpool, glaube ich, auch für die damaligen Verhältnisse ungewöhnlich, dass die Viererkette und der Torwart, also die hintersten fünf Positionen, allesamt unterschiedliche Nationen sind. Und zwar bis auf Carragher keine Engländer in der englischen Mannschaft. Ist, glaube ich, auch Gérard Houllier als Trainer geschuldet. Mhm. Der da, glaube ich, recht modern war, auch mit Viererkette schon gespielt. Ja, das ist mir tatsächlich aufgefallen. Ist, glaube ich, nicht alltäglich gewesen. Babbel fängt an als Rechtsverteidiger. Im Zentrum dann Anschot, der Schweizer, Hübier, Finne und links Carragher, der ja im Verlauf seiner Karriere, glaube ich, recht früh dann auch nach innen gerückt ist. Wenn ich mich nicht täusche. Hat er immer Innenverteidiger gespielt eigentlich?
Ja, der ist nach innen gewechselt.
Und dann haben wir im rechten, also die Viererkette, dann rechtes Mittelfeld haben wir Gerrard, im Zentrum, im Mittelfeld Hamann und Gary McAllister. 36 schon Gary McAllister zu dem Zeitpunkt. Sonst die Mannschaft relativ jung eigentlich. Also ja. So 2,23 so. Linkes Mittelfeld haben wir Danny Murphy und vorne Michael Owen und Emil Heskey. Owen 21, Heskey 23, also auch ein sehr junger Sturm. Gerrard 20, Carragher hinten links 23. Im Tor haben wir noch Sander Westerfeld, der jetzt, glaube ich, auch international nie so wirklich ganz große Spuren hinterlassen hat.
Da habe ich mich auch gefragt, ob ich den da erwartet hätte. Also der Name sagt mir natürlich was. Sander Westerfeld.
Ja, der Name, ja, aber...
Aber ich habe mich dann andauernd gefragt, wer so davor und danach bei Liverpool im Tor war.
Ja, also... Da wüsste ich jetzt auch nicht.
Also danach könnte ja fast schon Jerzy Dudek gekommen sein.
Müsste fast, ja.
Aber davor?
Genau, und dann haben wir auf der Bank eben den von dir angesprochenen Robbie Fowler noch, Patrick Berger, Nick Barmby, Wladimir Smice, der später noch eingewechselt wird. Und genau, das ist so die Liverpool-Aufstellung. Im Kader generell wären übrigens noch Jari Littmann gewesen, Christian Ziegert, ein dritter Deutscher, der beide aber nicht fürs Finale nominiert. Ziege war vor der Saison, kam von Middlesbrough und war der teuerste Neuzugang von Liverpool in dem Jahr. Aber fürs UEFA Cup Finale hat es dann nicht gereicht. Und auch im Kader, aber nicht nominiert fürs Finale, Erik Meier.
Ja, das ist natürlich schade.
Das ist schade.
Dann der hätte das auch taktisch nochmal einordnen können.
Dann hätte er endlich mal richtig köpfen können. Und nicht nur so immer virtuell auf diesen... Mal
persönlich auf dem Fußballplatz gestanden.
Ja, glaubt man ja gar nicht, dass der mal selber gespielt hätte. Dann haben wir auf der anderen Seite Deportivo Alaves mit einer Dreierkette, beziehungsweise Fünferkette, wenn man so möchte, im Tor der Argentinier Martin Herrera. Dann die drei Innenverteidiger Dan Eggen, Norweger, Antonio Carmona, Oscar Tejes, beide Spanier. Rechter Außenverteidiger ist dann Cosmin Contra, du hast schon erwähnt, Rumäne. Und links, der linke Außenverteidiger ist Delphi Cheli, der später noch eine tragische Rolle spielen wird. Defensiv Mittelfeld ist Ivan Tomic. Und davor haben wir eine Dreierreihe mit Hermes Desio, Martin Astudillo, beides Argentinier, Jordi Cruyff, ja, der Sohn von Johan Cruyff, als Zehner und alleine im Sturm der Spanier Javi Moreno, der zu dem Zeitpunkt vor dem Finale 4 Tore gemacht hat, war aber so der Top-Stürmer, nur leider viel verletzt gewesen in der Saison, war sowohl beim Viertelfinal-Rückspiel schon nicht dabei wegen einer Fußverletzung und auch bei beiden Halbfinalspielen gegen Lautern nicht im Kader und eben nur im Finale oder erst im Finale wieder in der Startelf. Der hatte also einiges gut zu machen. Ja, die Rollen sind, glaube ich, klar verteilt gewesen.
Ja, die Rollen waren klar verteilt. Du hast ja schon erwähnt, bei Liverpool Gerard Houllier, Trainer. Bei Alaves sieht der Trainer aus wie Uli Stielicke.
Absolut richtig.
Er ist es nicht, aber ich habe immer, wenn der eingeblendet wurde, gedacht, wow, das ist...
Hat aber auch ein besseres Sakko.
Ja, das stimmt, besseres Sakko, aber dann ist das der Zwilling von Uli Stielicke. Wahnsinnige Ähnlichkeit.
Ja, und dann laufen die Mannschaften ein. Und ich habe es mit englischem Kommentator geguckt. Ich weiß nicht, hast du es auch mit englischem geschaut?
Ich auch. Ja. Und beim Einlaufen ist mir gleich was aufgefallen, beziehungsweise als die Kamera dann, als die Mannschaften gestanden haben, die Mannschaften abgefilmt hat, kann es sein, dass Kevin Großkreuz Einlaufkind war?
Okay, wow, und das ist mir nicht aufgefallen. Also wenn es so gewesen wäre, das müssen wir wirklich verifizieren.
Es gab ein Kind beim Langfilm, das sah aus wie Kevin Großkreuz als, weiß ich nicht, 7-Jähriger oder so. Oder 8-Jähriger, wie alt er da halt war.
Ach so, weil es ja in Dortmund war.
Ja, der ist ja Dortmunder, deswegen könnte es ja auch passen.
Okay, das ist mir nicht, das müssen wir natürlich nochmal nachschauen. Schreib dir das unbedingt auf,
Hab ich mir schon, weil ich hab's nicht mehr recherchieren können, bis jetzt zur Aufnahme. Aber
das wäre natürlich großartig.
Richtig gut.
Also beim Einlauf, muss ich sagen, hatte ich schon auch so, Gänsehaut wäre jetzt übertrieben, aber es war schon irgendwie, du hattest ja noch geschrieben, dass du dir das jetzt bevor du es angeschaut hast, hast du es jetzt gemütlich gemacht mit Crackern und alles. Und ich muss sagen, es war wirklich so eine, ich hatte schon ein bisschen Vorfreude. Und dann sagt der Kommentator tatsächlich, it's been a while for Liverpool, it has been never for Alaves. Und das fand ich einen richtig schönen Satz.
Ja.
Und es hat so richtig, ja, okay. Das hat diese ganze Underdog-Mentalität zum einen, aber auch dieses, wie Liverpool nach einem internationalen Titel gedürstet hat, zwar 17 Jahre her, das hat das nochmal so zusammengefasst und da hatte ich richtig Bock auf das Spiel.
Ich auch, und dazu, was ich bei englischen Kommentatoren, wenn die Spiele kommentieren im Europapokal, die im Ausland stattfinden und die dann immer die Stadiennamen probieren auszusprechen in der Landessprache. Und der Kommentator hat nicht nur versucht, Westfalenstadion möglichst deutsch zu sagen, sondern einmal auch wundervolles Westfalenstadion.
Ja.
Und das hat auch nochmal so den Rahmen, finde ich, ganz gut geebnet.
Genau, dann geht's zum Anstoß beziehungsweise zur Seitenwahl. Großartig, dass Sammy Hyypiä, ich glaube, mindestens ein Kopf größer ist als der Schiedsrichter, Gilles Vessière und seine ganzen Assistenten. Ein sehr schönes Bild, also wirklich mindestens ein Kopf größer. Wobei ich mich frage, ob Sammy Hyypiä nicht einfach ein Kopf größer als jeder Mensch der Welt ist. War aber ein lustiges Bild, weil ich mir gedacht habe, also wie sagt Gilles Vessière im Spiel nachher zu Sammy Hyypiä, du, das war jetzt ein bisschen zu viel, das Tackling. Da müsstest du vielleicht in Zukunft ein bisschen kürzer treten und Sammy Hyypiä guckt einfach nur böse. Das versprach spannend zu werden. Ja, der Anstoß muss dann gleich wiederholt werden von Liverpool, weil die Alaves-Spieler zu früh loslaufen. Also die waren richtig heiß.
Die waren heiß, ja.
Und eigentlich gab es dann recht früh eine kalte Dusche.
It's dangerous, and Marcus Babbel is there for Liverpool. They have the lead on 3 minutes in Dortmund, thanks to their German defender.
Thanks to their German defender. Marcus Babbel macht vielleicht sein wichtigstes Tor in der Karriere und trifft tatsächlich nach 3 Minuten per Kopf. Wie kam das dann zustande?
Ja, Freistoßflanke McAllister von rechts außen, ja, so Höhe 16er Linie.
Ich sag mal Höhe Sagnol.
Ja, Genau, so eine Sagnol-Gedächtnisflankenposition. Ich fand ein richtig gut getretener Freistoß mit Schnitt und aber auch relativ viel Geschwindigkeit. Ja, und Bubble dann steigt hoch und köpft ihn rein. Also war jetzt auch nicht gut verteidigt.
Nee, es war, glaube ich, auch kollektiv schlecht verteidigt.
Ja.
Ja, vielleicht noch, also ja, viel mehr kann man, glaube ich, auch nicht dazu sagen. Vielleicht, dass es Foul an Heskey war für mich eigentlich komplett unnötig, aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, ja, ist jetzt katastrophal, dass er ihn da foult. Es ist einfach, es war eine Standardsituation, die schlecht verteidigt wurde. Und ja, Bubble hat dann, glaube ich, recht wenig Mühe,
ja,
den einzuköpfen.
Köpfen dann ein. Torwart kann nichts machen. Das nee. Werde ich nicht mehr bei so vielen Toren heute sagen.
Ja, im Anschluss fand ich Alaves ultra nervös.
Ja.
Viele einfache Stockfehler. Für mich sinnbildlich Javi Moreno, der Stürmer. Ich glaube, das waren nicht mal 8 Minuten, als er wegen irgendwas wieder komplett abwinkt und sich abdreht. Also wirklich nach nicht einmal 8 Minuten. Da ja war, glaube ich, die Verzweiflung richtig groß, weil die sich das richtig anders vorgestellt haben.
Ja, es war ja, wie du gesagt hast, beim Anstoß musste wiederholt werden, weil alle ja heiß waren, alle los wollten. Und dann kriegst du im Prinzip mit der ersten Aktion das 1-0 gegen dich. Ja,
und dann 11. Minute, Astudillo senzt Emil Heskey in der Liverpool-Hälfte, aber sowas von, also das war das brutalste Foul des Spiels.
Ja.
Man, mit viel Wohlwollen kann man sagen, er wollte ein Zeichen setzen. Das hat er auch.
Das hat er. Und das Schöne an der Szene fand ich, dass nach dem Foul sofort alle auf Gary McAllister draufgegangen sind, sowohl ja. Alaves-Spieler als auch Liverpool-Spieler, ja. um ihn zurückzuhalten.
Ja.
Anstatt erstmal zu gucken, was da passiert ist, haben sich alle Richtung Gary McAllister bewegt ja. und ein Alaves-Spieler ihn von hinten auch schon umarmt
ja.
und festhalten. Das fand ich phänomenal gut.
Ja, also böses Foul gibt Gelb, also war jetzt auch nicht mehr, aber war schon das berühmte Dunkelgelb. Und toll daran, na toll, bemerkenswert daran, dass 2 Minuten später dann Anchot Heskey da recht und Astudillo komplett auf den Fuß kloppt, das dann ja so aus 25 Metern noch einen Freistoß gibt. War ein gut gedrehter Freistoß dann von Alaves, aber Westerfeld ja. hat da jetzt nicht so viel Mühe gehabt und klärt da zur Ecke. Und dann plätschert so ein bisschen noch 2-3 Minuten hin und dann kommt eigentlich schon die 16. Minute.
Ja.
Owen on the turn and Gerrard's made a fine run. Steven Gerrard doubles Liverpool's lead. And they've made a flying start.
A flying start. Didi Hamann gewinnt den Ball kurz hinter der Mittellinie, spielt quer zu Michael Owen und der bedient Stevie G, der durchstartet.
Ja, auch. Also ein richtig schöner Pass von Owen. Sieht, dass Stevie in die Gasse da geht, kriegt ihn und ich sag's jetzt heute zum ersten Mal, ein guter Torwart hält den Ball.
Ja, flach ins kurze Eck. Ich sag mal, die alte Torwartregel, ich würde ihm jetzt nicht die Hauptschuld an dem Tor geben. Ja, schwierig.
Also es war natürlich ein Fund von Gerrard, was er ablässt, aber er ist ja mit der Hand auch noch dran und gar nicht mal so knapp. Ja, und ich finde, also ein guter Torwart hätte den gehalten.
Ja, schwierig. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, aber ja. Besonders bitter für Alaves einfach nach 16 Minuten 2 Chancen, 2 Tore Liverpool, also es war jetzt nicht so, dass das Liverpool jetzt sie an die Wand gespielt hatte. Ich würde schon sagen, dass sie einen klaren Feldvorteil hatten, aber ich sag mal, es muss jetzt nicht 2-0 stehen.
Nee.
Ja, und 23. Minute, also 7 Minuten später, gibt's dann tatsächlich den ersten Wechsel. Und der Alaves-Trainer Mané, aka Uli Stielike, bringt dann Ivan Alonso, Uruguayer Stürmer, für den Abwehrspieler Dan Egan, der Feierabend hat.
Oh, hat sich seine Auflaufprämie verdient?
Ja. Krasse Entscheidung zu dem Zeitpunkt, nach 23 Minuten in einem UEFA-Cup-Finale.
Ja, zum einen ja, zum anderen, wenn ich in einem Finale, wann machst du das dann so früh wechseln und auflösen? Ich meine, ob du jetzt die Hütte dann noch richtig voll kriegst in einem Finale oder es versuchst zu drehen, da muss man ja dann wahrscheinlich Risiko gehen. Das fehlt mir heute auch ab und an mal.
Aber nach 23 Minuten ist es schon
voll. Ja, aber 2-0 hinten.
Also das war mir tatsächlich dann auch natürlich nicht bewusst, dass der so früh gewechselt hat. Und ich habe mir halt zu dem Zeitpunkt gedacht, naja, entweder er macht das wirklich oder er hat das aus kompletter Überzeugung gemacht oder aus purer Verzweiflung. Ich glaube, dazwischen gibt's wenig.
Ja. Eins von beiden. Und
vermutlich war es sogar eher komplette Überzeugung. Aber ja, hat dann ja auch direkt mal Wirkung gezeigt, würde ich sagen. Also Alaves hält mehr Bälle und kommt irgendwie auch ein bisschen besser ins Spiel.
Ja, und vor allem Moreno vorne nicht mehr so alleine.
Ja.
Man hatte ja bis dahin das Gefühl, so die Bälle, die in seine Richtung geflogen sind, waren ja auch eigentlich alle weg sofort.
Ja.
Weil er hinten gegen die, ich meine, mit den Außenverteidigern auch zusammen, waren die vier hinten bei Liverpool ja alles schon Kanten. Er war ja auch schwer für ihn dann, sich da mal durchzusetzen.
Absolut richtig. Und in der 27. Minute, also 4 Minuten nach der Einwechslung von Ivan Alonso, gibt's dann eine Szene für ihn.
Contra. It's an interesting floated ball, and it's placed into the net by Ivan Alonso, who's only recently come on as a first half substitute.
Und da ist der Anschluss für Alaves.
Da ist der Anschluss. Der heute schon oft erwähnte Cosmin Contra mit der Flanke. Und Alonso dann nickt ihn gut ein.
Ja, flankt vom 16er-Eck, langes 5er-Eck. Alonso steht richtig in der Luft, finde ich. Und macht es dann natürlich auch schulbuchmäßig, köpft gegen die Laufrichtung.
Ja.
Da sah Bubble dann in der Defensive, im Defensivkopfball als direkter Gegenspieler nicht so gut aus. Aber ja, es war bei vielen Toren heute, glaube ich, dass man jetzt nicht immer zwingend einem so krass die Schuld geben kann, weil es irgendwelche Böcke waren, sondern es war teilweise auch einfach gut gemacht. Also die Flanke war gut und Alonso steht wirklich richtig gut in der Luft und köpft ihn gut. Also ja, es war einfach gut gemacht.
Ja, und es war, wenn dann auch oft eher so, dass hinten alle gepennt haben und nicht nur einer.
Ja. Ja, da ist mir dann zum ersten Mal auch aufgefallen, oder habe ich mich gefragt, was denn eigentlich Michael Owen gerade macht?
Ja.
Ist der irgendwie, ist der da oder nicht?
Übersichtlich, Heskey hat man bis dahin zumindest mal in Zweikämpfen gesehen, sonst ja auch nicht so zwingend.
Genau.
Aber der hat, so wie seine Spielart ja auch ist, hat sich versucht reinzuhauen.
Mal einen Ball festgemacht.
Michael Owen, bis auf der Pass beim 2-0, war das bis dahin echt eher nix.
Ja, Alaves dann tatsächlich auch wirklich am Drücker. Ich glaube, da war dann auch so dieses Ding, hey, okay, schnelles 0-2, okay, aber irgendwas geht da schon, irgendwas geht. Und wen ich in der Phase wirklich richtig stark fand, war eben Cosmin Contra, der rechts richtig viele gefährliche Flanken, auch aus dem Halbfeld, auch so wie die Sagnol-Flanken, der hat richtig aufgedreht und ist auch, fand ich, der Einzige auf dem Platz gewesen, der auch so richtig Geschwindigkeit mitbringt. Also auf beiden Seiten. Gerard wegen des Alters vielleicht auch noch ein bisschen Geschwindigkeit. Sonst war da jetzt nicht so viel Speed. Owen hätte es haben können oder hatte es, aber hat es überhaupt nicht eingesetzt. Und Contra hat da außen richtig Alarm gemacht. Und spannend fand ich auch, dass du hast gerade schon gesagt, es waren ja eigentlich alle vier der Viererkette von Liverpool eher Typ Kante. Aber die doch eher kleineren Moreno und Alonso haben relativ viele Kopfballduelle gewonnen dafür.
Ja, das stimmt. Und Carragher hat gerade auch in der Phase, aber eigentlich auch das ganze Spiel, wenn der dann direkt auf Contra getroffen ist, auch wenig Land gesehen.
Ja, weil er am Boden einfach zu ungelenk war. Ja. Und das haben sie schon gut gemacht, Alaves. Und fand ich jetzt auch so mit mehr Selbstvertrauen, haben sie versucht, noch mehr zu kombinieren, was ja auch eher ihre Stärke gewesen wäre. Und Liverpool kam so richtig nicht mehr in die gegnerische Hälfte.
Nee.
Aber auch keine wirklichen Chancen für Alaves mehr. Muss man auch sagen.
War jetzt nichts Gefährliches, aber Alaves hat jetzt gemerkt, jetzt könnte was gehen.
Genau, und haben dann in der 36. Minute eine Riesenchance.
Ja.
Von Javi Moreno. Der wird geschickt und lässt dann im Strafraum mit einer überragenden Schussfinte den vorbeisegelnden Anchot aussteigen. Ich glaube, er grätscht immer noch. Ich glaube, irgendwo schlittert er noch rum.
Er ist mittlerweile, im Kanal gelandet.
Ist er gelandet.
Und hat da ein Schiff, was ihn mitnimmt.
Ja, das ist auch gut. Ich glaube, der zieht das Schiff auch, weil die Geschwindigkeit mit der Grätsche hätte gehabt. Ja, genau, lässt Anchot aussteigen und scheitert dann aber tatsächlich aus relativ spitzen Winkel an Westerfeld. Kann er aber schon machen. Und Westerfeld, hält ihn zur Ecke und die anschließende Ecke wird abgewehrt. Und dann gibt's auch nochmal eine Schusschance direkt für Tomic, der aus 20 Metern abzieht. Richtig gutes Pfund, aber zu zentral und Westerfeld kann ihn dann klatschen lassen. War aber so eine Doppelchance, vor allem die erste der beiden, da wäre der Ausgleich dann auch wirklich längst mal verdient gewesen.
Ja, das stimmt.
Ja, und
dann
wie so oft. Die gute alte Fußballerweisheit, aber die können wir ja gleich mal noch nachtragen, die alte Fußballerweisheit. Denn dann kam schon die 40. Minute.
Stays on the pitch, but Gary McAllister beats it. Scored a penalty against Barcelona in the semifinals. He's at it again.
Der Kommentator hat schon gesagt, scores a penalty. Es gab Elfmeter, weil Martin Herrera den inneren Manuel Neuer entdeckt hat. lang bevor es Manuel Neuer in der Form gab. Ja, und dann musste Michael Owen dran glauben.
Ja, zum Wiederholten mal die Frage, was der Torwart da macht.
Was machst du?
Also es war ein langer Ball und ich frage mich, warum er rauskommt.
Überhaupt keine Not.
Es waren ja noch Verteidiger von Alaves da.
Verschätzt sich komplett.
Michael Owen geht auch, also er war, muss man zusagen, auch schon außerhalb des 16ers, Herrera. Michael Owen geht dann an ihm vorbei und wartet ja eigentlich nur noch. Wann kommt das Bein, wann kommt die Hand? Und Herrera hätte auch noch die Chance gehabt, ihm vorm 16er zu fällen.
Er wollte unbedingt,
aber trifft ihn dann auch wirklich erst im 16er mit dem Fuß.
Ja.
Und das nimmt dann Michael Owen auch dankbar an. Und dann vollkommen zu Recht Elfmeter. Und McAllister schiebt ihn dann unten rechts vom Schützen aus gesehen. Ein.
Ja, und dazu muss man vielleicht noch sagen, also starker Ball, richtig schöner Pass von Hamann zu Owen, der ihn überhaupt schickt. Und ja, Herrera kriegt dann eben nicht rot, weil hinter ihm noch, ich glaube sogar zwei oder drei, also mindestens zwei, einer unter anderem auf der Torlinie, Alaves-Spieler warten. Das heißt, das macht es eigentlich nur noch absurder, warum er da rauskam. Und ja, kriegt eben nicht rot, sondern gelb und bleibt dann auf dem Platz. Und Gary McAllister verwandelt dann den Elfmeter, wie er es auch schon im Halbfinale gegen Barcelona gemacht hat. Zum Elfmeter. Herrera ist sogar dran. Er berührt den Ball. Der war jetzt nicht besonders gut geschossen. Und da würde ich dann tatsächlich mit der alten Kahn-Regel sogar gehen, denn Oliver Kahn hat gesagt, wenn du an dem Ball dran bist, dann musst du ihn auch halten. Und da, ja, aber es war ein Elfmeter, von daher ist es immer schwierig, da dem Torwart auch zu viel Schuld zuzuweisen. Aber gelb für dich in Ordnung?
Gelb für mich in Ordnung. Eben aus dem Grund, was du schon gesagt hast, dass noch mindestens zwei, ich meine sogar noch drei Verteidiger in unmittelbarer Nähe waren und eben der eine Verteidiger relativ auf der Torlinie stand und das Foul so Richtung rechtes 16er-Eck ja ging.
Also genau, das war er schon, geht weg eigentlich vom Tor noch.
Ja, und wenn Owen jetzt vorbeigekommen wäre am Torwart, wäre es von da relativ schwierig gewesen, das Tor direkt zu machen, weil eben noch zwei, drei Verteidiger und einer auf der Torlinie da standen. Da hätte ich gern mal gesehen, wie Owen das löst, wenn er nicht das erlösende Bein vom Torwart kriegt.
Ja.
Deswegen gelb für mich in Ordnung.
Sehe ich auch so. Und dann eben Halbzeit. Die Bemühungen von Alaves verpuffen dadurch ziemlich. Bis zur Pause ist dann ja nicht mehr viel, die 5 Minuten. Und nach der Pause Alaves sehr früh auf dem Platz draußen. Mussten, glaube ich, 2-3 Minuten warten auf Liverpool. Also die hatten sich da offensichtlich noch was vorgenommen. Wechseln auch noch ein Zeichen setzen. Apropos Zeichen setzen, wechseln auch nochmal Astudillo, der das Zeichen gegen Emil Heskey am Anfang gesetzt hat. Der geht raus, für ihn kommt Magno rein. Ja, Mittelfeld für Mittelfeld, relativ positionsgetreu, aber vom Spielstil dann doch sehr anders. Astudillo eher, sage ich mal, ein bisschen höher gewachsener, auch ein bisschen grobschlächtiger, also eher so Box-to-Box-mäßig. Und Magno, der reinkommt, ist dann schon eher Typ 1,60, niedriger Körperschwerpunkt, Dribbelkönig. Ja, also von daher hat man sich wahrscheinlich offensiv dann davon mehr versprochen. Ja, wie geht's dann weiter? Dann wird angepfiffen, Alaves ist motiviert.
Alaves kommt gut aus der Halbzeit.
Und eigentlich geht direkt der Spielverlauf dann so weiter, wie er aufgehört hat, bis zum Tor, nämlich Alaves gibt Gas, Liverpool ist kaum am Ball und dann kommt auch schon die 48. Minute. Contra. Liverpool really struggling with the right back down that side. Carragher trying to stay tight. It's in by Contra and the header is beautifully placed from Javi Moreno. 3-2 after the restart. Endlich hat Javi Moreno sein Tor.
Ja, aber wieder gehört ein großer Teil davon Cosmin Contra.
Absolut.
Der außen, ich weiß nicht, gefühlt 10 Haken schlägt, als links-rechts.
Gegen Carragher.
Gegen Carragher und dann die Flanke bringt. Ja, und dann Moreno macht ihn dann rein in der Mitte.
Ja, also wunderschöne Flanke. Moreno auch. Im Zurückfallen, Kopfball macht ihn rein, keine Chance für Westerfeld. Und ja, also Contra außen, ich sag mal so, er vernascht ihn erst auf den Bierdeckel und spielt dann die Flanke aber genau auf den Bierdeckel auch hin.
Ja. Ja.
Und ja, viel besser kannst du es nicht machen. Ich weiß nicht, genauso wie Anchot noch grätscht, sucht Carragher vielleicht auch noch seine Füße.
Ja, das kann sein. Er guckt noch, wie viele Striche auf dem Bierdeckel sind, dass er bezahlen kann.
Genau, und 3 Minuten später, der angesprochene Anchot grätscht nochmal und foult Ivan Alonso ziemlich plump.
Komplett unnötig.
Ja, 20 Meter vorm Tor. Und es tritt an Javi Moreno. Of 3 minutes, an incredible comeback from Alaves in Dortmund tonight as he fires it under the wall. Also besser kannst du es halt auch nicht schreiben.
Nee.
Also kannst du es nicht schreiben.
Alles gesagt.
Schießt den Freistoß frech unter der Mauer durch.
Ja.
Westerfeld auch hier völlig machtlos, sieht nichts natürlich. Super gemacht und damit in den ersten 6 Minuten nach der Pause sind wir, wie Marcel Reif sagen würde, pari.
Ja.
Und es steht 3-3. Javi Moreno macht seine Tore 5 und 6, mit denen er den geteilten ersten Platz der Torschützenliste des Wettbewerbs übernimmt. Und hat jetzt endlich bei seinem Comeback auf internationaler Bühne, nachdem er verletzt war, sein Tor bzw. seine ja, 2 Tore. Unfassbarer Start in die zweite Halbzeit. Die Frage war jetzt natürlich, ja, was macht Liverpool jetzt? Wie reagieren sie?
Ja. Ich fand, jetzt war Liverpool mal kurz angenockt. hatten sich das ja auch anders vorgestellt.
Möglicherweise.
Aber dann fand ich relativ cool reagiert. Also nicht, das war ja das ganze Spiel schon so. Außerhalb von den Toren ist ja nicht so viel passiert permanent. Das ist ja wirklich alles, was so passiert ist, war ja dann auch direkt ein Tor immer.
Ja.
Aber ja, sie haben ein paar Minuten gebraucht, aber dann finde ich relativ schnell wieder gefangen.
Genau, wechseln dann in der 56., also 5 Minuten nach dem Ausgleich. Zmica kommt für den, ja, ich glaube schon für den bisschen überforderten Anschau. Ich glaube, der war gegen die wuseligen Stürmer ein bisschen überfordert, ja, hat da einfach auch zu ungelenk. Hüppier hat da einfach viel mit der Physis gemacht, Anschau war da aber grundsätzlich, glaube ich, ein bisschen zu ungelenk. Und Gerrard rückt dann zurück, spielt Rechtsverteidiger und Zmica geht ins rechte Mittelfeld. War für mich ein sehr guter Wechsel.
Ja.
Weil Gerrard wirklich auch mal Tempo macht jetzt von hinten, auch Zmica vordrückt und da viele gefährliche Situationen entstanden sind, also einfach auch Dynamik mal reingebracht hat.
Ja, du hattest jetzt halt, weil ja auch Danny Murphy auf der anderen Seite jetzt nicht, ja, kein Sprinter ist und du halt mit den beiden Außenverteidigern bis dato ja auch keine Leute wie Kontra zum Beispiel auf der anderen Seite hattest. Ja.
Also Bubble rückt übrigens nach innen, vielleicht noch zur Ergänzung.
War jetzt eine Seite mit Gerrard und Zmica natürlich sehr, sehr dynamisch besetzt.
Genau, fand ich, hat man auch dann relativ zügig gesehen. 10 Minuten später kommt dann auch Robbie Fowler für Emil Heskey, der in der zweiten Halbzeit dann aber tatsächlich auch das Michael Owen-Schicksal erlitten hat, nämlich man hat ihn einfach gar nicht mehr gesehen. Ich glaube auch der Reporter hat einfach kein einziges Mal seinen Namen gesagt.
Nee. Bin mir nicht sicher. Beim Namensaufen wärst du mit Heskey gut durchgekommen.
Ja. Und bei Alaves wird auch gewechselt und da gibt es einen relativ interessanten Wechsel.
Ja, Gomez kommt und für, ich habe es mir gar nicht aufgeschrieben.
Ja, für Javi Moreno.
Für Javi Moreno, stimmt, richtig, ja.
Genau, der kommt und ich nicht wusste warum, vermutlich wegen der Verletzung.
Habe ich mir auch gedacht. Du hattest ja schon gesagt, er hat international nicht mehr so viel gespielt in der Zeit, weil er verletzt war. Vielleicht hat die Kraft nicht länger gereicht.
Also ich habe mir jetzt tatsächlich überlegt, weil ich in dem Moment direkt gedacht habe, das wird doch jetzt nicht so ein Riquelme 2006 Moment sein.
Ja.
Und da war es ja so, damals gab es ja keinen Grund. Also so aus physischer Sicht, weil verletzt oder sonst wie. Hier wissen wir es nicht. Ich finde aber, wenn man nochmal hinschaut, ich habe extra nochmal zurückgespult, ich finde, man merkt, dass Moreno damit rechnet. Habe ich das Gefühl. So wie, als ob es vorher besprochen gewesen wäre. Weißt du, so als ob sie gesagt haben, hey, du bist nicht 100% fit, aber wir brauchen dich in diesem Spiel und du wirst, keine Ahnung, 60 Minuten spielen. Machen wir so. Und dass natürlich das Spiel so verläuft, das kannst du ja nicht ahnen. Und deshalb war es für mich so, so habe ich mir das ein bisschen zusammengereimt. Und da finde ich, passt dann seine Reaktion, weil er jetzt nicht, also wenn ich er wäre und ich wüsste nicht, dass ich ausgewechselt worden, ich wäre durchgedreht. Ich hätte wirklich, weiß ich nicht. Aber er ist relativ gefasst und ist eher so, ja, so. Als ob er sagen will, hey, ja, ich weiß, ich hätte raus sollen, aber hey, ich habe gerade 2 Buden gemacht, lass mich drin. Es steht 3-3.
Ja, also vor dem Hintergrund verstehe ich es auch, oder man weiß ja nicht, wie es gelaufen ist. Ich hätte als Trainer nach dem Spielverlauf ihn nochmal gefragt, hast du noch Luft für 10 Minuten oder so, ne?
Ja, was
oder,
würde dir sagen, oder, in einem UEFA-Cup-Finale, ja, nachdem er gerade 2 Hütten gemacht, ja, hat? Natürlich sagt er, er hat Luft.
Ich hätte es probiert, bis er umgefallen wäre.
Ja. Also, wie gesagt, wenn er von der Auswechslung völlig überrascht gewesen wäre, hätte ich eine ganz andere Reaktion erwartet.
Ja, oder er ist ein überragender Teamplayer und sagt, Coach hat recht.
Ja.
Dann Chapeau.
Also wie gesagt, es ist, er wird auf jeden Fall ausgewechselt, der beste Torschütze der Mannschaft, der auch vor 10 Minuten noch 2 Tore gemacht hat zum 3:3 Ausgleich. Also schon speziell. Spiel geht danach hin und her. Jörg Dahlmann würde sagen, ein offener Schlagabtausch mit offenem Visier. Trifft aber da wirklich zu. Also es ist, ja, so wie du sagst, eigentlich waren alle gefährlichen Aktionen, haben zu Toren geführt. Und da kommen wir dann eigentlich auch schon zur 73. Minute. McAllister. It's a lovely ball into Robbie Fowler. It's still Fowler! The lead belongs to Liverpool again. And it's one of their heroes on as a sub. Robbie Fowler. Ja, 4:3, Robbie Fowler.
Ja, one of the heroes.
One of the heroes, wie ist es passiert?
Ja, er kriegt den Ball von McAllister und läuft dann so von links Richtung Elfmeterpunkt in den Strafraum und zieht dann ab. Und dann schlägt es ein.
Dann schlägt es ein, macht er gut.
Ja. Man sieht halt, dass er... Also der Sturm von Liverpool war ja auch mit Heskey vorher noch schon so aufgebaut, dass Heskey ackern soll und Owen so ein bisschen den Platz dann nutzen soll, ja, in der Stürmerschaft. Und das ist ja auch in der Konstellation mit Fowler eher so, dass Fowler das macht. Aber Fowler ist halt noch deutlich dynamischer als Heskey. Und das, genau, hat man in der Situation ganz gut gesehen, weil er schon wirklich gut dynamisch reinzieht und dann auch ja, guten Abschluss hat.
Nach dem Tor fand ich im Vergleich zu den ersten beiden Toren oder den Rückständen der ersten Halbzeit, wirkt Alaves nicht so geschockt, sondern, ja, eher souverän, so nach dem Motto, hey, okay, komm, dann machen wir es halt nochmal. So, ja, kommt es einem vor, als wäre es ihnen irgendwie bewusst, dass sie das schon mal geschafft haben, jetzt in dem Spiel nach einem Rückstand zurückzukommen, und zwar nach 2 Toren. Und ja, So kam es mir vor. Liverpool ist jetzt hinten natürlich aber deutlich stabiler, seit Anshaw draußen ist, Bubble in die Mitte gerückt ist und Gerrard rechts hinten spielt, kriegen sie auch die Quirligen da ein bisschen besser in den Griff, weil Gerrard eben einfach mehr aushelfen kann.
Ja.
Und ja, ein paar Minuten nach dem Tor kommt dann auch Patrick Berger noch für Michael Owen. Da brüllt alles eigentlich Defensive.
Ja, halten.
Halten.
Halten. Und Berger kann ja trotzdem nochmal, ist ja auch relativ fix, ein Konter laufen und nochmal einen Pass spielen dann. Aber er da drauf jetzt Mittelfeld dicht machen und das Ding über die Zeit spielen.
Ja, Alaves probiert es eigentlich geduldig weiter mit Kurzpassspiel.
Ja.
Und schlagen eigentlich gut, brauchen sie auch nicht auf ihre Stürmer da vorne lange Bälle schlagen, aber sie erliegen auch nicht der Versuchung, irgendwie 10 Minuten vor dem Ende das schon zu machen. Und ja, dann sind wir eigentlich schon bei der 88. Minute. Die Liverpool-Fans singen schon You'll Never Walk Alone. Und Sander Westerveld, Torwart von Liverpool, sägt den eingewechselten Magno im Strafraum um.
Ein glasklarer Elfmeter.
Ein glasklarer, aber auch völlig ohne Not, dass er ihn
ohne
umhaut.
Ohne Not und sowas.
Er kann nichts machen. Also ist Magno läuft im Prinzip
ins Tor aus.
Ins Tor aus. Läuft wirklich frontal auf die Torauslinie zu, so halb rechts im Strafraum.
Ja.
Und legt sich den Ball auch vielleicht sogar einen Tick zu weit vor und weiß ich nicht. Aber Westerveld haut ihn um und gibt keinen Elfmeter, sondern nur Eckball. Weiß ich auch gar nicht, ob das dann überhaupt Ecke hätte geben sollen oder ob es dann nicht hätte sogar Abstoß geben müssen.
In meinen Augen, wenn er den nicht pfeift, muss es Abstoß geben, weil ich habe nicht gesehen, dass Westerveld noch am Ball war, weil er ja wirklich nur den Mann trifft. Aber offensichtlich hat der Schiedsrichter oder der Assistent das so gesehen, dass Westerveld den Ball spielt. Und weil sie den Elfmeter ja nicht geben, ist dann Ecke irgendwo konsequent, weil irgendwas müssen sie ja gesehen haben, weil dass Westerveld irgendwas getroffen hat, ist ja klar.
Ja. Und ja, die darauffolgende Ecke steht, glaube ich, dann unter dem Motto Karma.
Ja.
It's a good drive, and Sander Westerveld is there to palm it away. And Cruyff, Jordi Cruyff, has made it 4-4 on 88 minutes.
Ja, Flanke beim Eckball kommt aufs kurze Fünfeck und Jordi Cruyff, umringt von, glaube, 3 oder 4 Liverpool-Spielern, steigt am höchsten und nickt den dann ins kurze Eck.
Ja, und Sander Westerveld macht den Fehler vom Schiedsrichter wieder gut, weil er sich auch nicht so ganz sicher ist, was er mit der Ecke anfangen soll.
Hab ich ich hab mir bei dem Tor nur noch notiert, wir müssen über Sander Westerveld sprechen. Ja.
Also er kommt nicht wirklich raus, aber er bleibt auch nicht wirklich auf der Torlinie. Es ist so irgendwas dazwischen und dann springt er so halb gar hoch.
Ja. Also man muss auf jeden Fall, müssen wir über Sander Westerveld sprechen, aber auch über die Abwehrspieler, weil ich habe jetzt die Karriere von Jordi Cruyff nicht vollumfänglich verfolgt. Meine aber, dass er jetzt nicht ein ausgewiesener Kopfballspezialist ist.
Nee, ich bin auch der Meinung, dass er jetzt kein Kopfballungeheuer ist und da alle Angst und Bange haben, wenn ein hoher Ball auf ihn kommt.
Genau. Kommt aber auf ihn, weil ich glaube auch so viel Auswahl an über 1,75 oder 80 war, glaube ich, wahrscheinlich auch nicht da. Und dass er da zum Kopfball kommen darf, ist auch ja ein Punkt, den man sicherlich angreifen muss.
Ja. Und ich hätte es vor dem Hintergrund auch, du hast ja schon gesagt, dass einige Liverpooler um ihn rumstanden, hätte ich es auch verstanden, wenn Westerveld einfach auf der Linie bleibt und sich auf seine Abwehr verlässt, dass die den wegköpfen. Aber wenn er sich von der Linie wegbewegt, dann müsste er es ja mit so viel Mut machen und sich da ins Getümmel stürzen und den Ball halt kriegen. Und es ist ja nichts von beiden so wirklich.
Nee, das ist nichts von beidem. Das 4-4 also von Jordi Cruyff, und das bringt uns dann in die Verlängerung, wo wir dann nach der Regel Golden Goal spielen.
Ja, das war mir vorher auch nicht mehr so.
Das habe ich auch nicht auf dem Schirm. Hat Sinn. Man muss auch sagen, dass die Pause vor der ersten Halbzeit der Verlängerung, dass es eine kleine Pause gibt, hat vor allem einigen Liverpool-Spielern, glaube ich, recht gut getan.
Ja.
Ich denke da an Gary McAllister, ich denke da an Didi Hamann. Die haben schon böse gepumpt. Auch Jordi Cruyff hat böse gepumpt. Der Einzige, der immer noch gerannt ist, war Cosmin Kondra.
Ja, der ist immer noch wie in der ersten Minute.
Und wie bei aufgezogen.
Bei McAllister muss man ja sagen, erstmal Chapeau, dass der auch durchspielt dann. Bis zum Golden Goal mit 36 Jahren.
Ja.
Und er hat jetzt nicht nur Stehgeiger gemacht. Er hat schon auch aktiv am Spiel
teilgenommen. Ja. Er hat sich dann, also sie haben sich dann, er und Hamann haben sich dann viel klarer aufgeteilt. Sie haben am Anfang eigentlich ziemlich nebeneinander gespielt. So als flache 4 quasi. Und es wurde dann schon ein bisschen zur Raute, dass beide so ein bisschen parken können. Weil McAllister konnte dann eben im zentralen offensiven Mittelfeld ein bisschen parken und Hamann konnte im zentral defensiven Mittelfeld ein bisschen parken. Haben sich da klarer aufgeteilt, weil Hamann hat nach vorne hin dann kaum noch was gemacht.
Ja.
McAllister nach hinten halt kaum noch was. Insofern haben sie da dem Rechnung getragen, was jetzt auch nicht das Uncleverste war, glaube ich.
Nee, das stimmt.
Ja, dann geht's eigentlich relativ zügig. In der 94. schießt dann Ivan Alonso für Alaves ein Abseitstor. Brauchen wir, glaube ich, auch nicht diskutieren.
Nee.
99. Minute, Magno sieht gelb-rot, nachdem er gelb wegen Schwalbe bekommen hat in der zweiten Halbzeit.
Ja.
Und dann eine unfassbar dämlich wie unnötige Grätsche gegen Babbel, glaube ich sogar, an der Mittellinie. Überhaupt keine Not. Senzt ihn um und damit ist Alaves nur noch zu 10.
Das gibt allein für Blödheit gelb-rot, weil beide Karten halt einfach dumm waren.
Ja.
Und dann auch zu Recht mit gelb-rot gegangen.
102. Berger ist noch frisch, startet durch, läuft durch die Mitte einfach durch, keiner hält ihn auf. Gutes Pfund, aber auch direkt auf Herrera, also jetzt auch nichts wahnsinnig Zwingendes. Und 105. schießt Robbie Fowler auch noch ein Abseitstor, sind wir da auch unentschieden. Auch da korrekt auf Abseits entschieden.
Ja.
Ja, und dann passiert eigentlich nicht mehr viel, bis zur 116. Minute.
Nee, man hatte sich eigentlich schon so auf ein schönes Elfmeterschießen dann. Also ich finde auch die zweite Halbzeit der Verlängerung lief alles ja, auf Elfmeterschießen. Ja. Also da wollte keiner mehr. Haben beide noch so, wenn noch einer was anbietet, nehmen wir's. Aber wenn nicht, ist das auch nicht so schlimm.
Genau. Smica, der auch noch relativ frisch ist, ist dann aber ein bisschen zu schnell für Carmona, der Innenverteidiger von Alaves. Der, also legt sich den Ball vorbei und der weiß sich so, ja, was, wo war das ungefähr? Zwischen linkem Strafraumeck und Torauslinie.
Ja.
Weiß er sich nicht anders zu helfen und, ja, zieht ihn so sehr am Trikot, dass Smica zu Fall kommt. Blöd dabei, dass Carmona auch schon gelb hatte.
Und dann auch zurecht geht.
Und dann tritt Gary McAllister zum Freistoß an.
McAllister into the middle. Liverpool win it with a golden goal. Gary McAllister will take the credit. It's 5-4. An unfortunate own goal though. Heartbreaking for the defender Jelly.
Ja, aus. Ja. 5-4.
Heartbreaking. vollkommen zurecht.
Heartbreaking trifft, es ist, das Spiel ist danach natürlich direkt aus, Golden Goal, Freistoß, McAllister löffelt den relativ uninspiriert eigentlich in den Fünfer rein.
Ja.
Und ja, Delphi Kelly, der linke Außenverteidiger, ja, in bester Uwe-Seele-Manier verlängerte ihn unhaltbar ins eigene Tor per Kopf.
Ja, Herrera hat sich quasi schon positioniert, um den Ball einfach abzufangen.
Ja.
Kommt halt der Kopf dazwischen.
Keine Chance dann für ein Torwart. Da müssen wir ihn auf jeden Fall rausnehmen.
Ja.
Und ja, Spiel ist aus. Kelly, der Eigentorschütze, bricht sofort in Tränen aus. Und ja, damit war das dann aus. Und Liverpool holt sich mit dem 5-4 tatsächlich nach 17 Jahren den ersten internationalen Titel.
Es ist halt schade, dass das Spiel so endet. Also wenn jetzt einer dann noch aus 20 Metern einen Winkel gezimmert hätte. Okay. Aber dass es so mit einem Eigentor endet, ich hatte danach so das Gefühl, ist dieses Spiels nicht würdig.
Genau, da sind wir eigentlich schon beim Fazit. Also, wie ist denn dein Fazit?
Ja, also ein Riesenspiel. Wirklich ein Riesenspiel. Liverpool auch. Ja, weiß nicht, ob man das sagen kann, aber schon, ja, in Anführungsstrichen verdient gewonnen. Sie hatten schon insgesamt, fand ich, mehr vom Spiel. Man muss den Hut ziehen vor Alaves, vor der Moral, dass die nach dem 2-0, nach dem 3-1 und dann auch gerade nach dem 4-3 nochmal zurückgekommen sind, haben alles reingelegt und wie gesagt, das Ende macht einen so ein bisschen, ist so ein kleiner Wermutstropfen, finde ich.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, es hört sich blöd an, aber vielleicht hilft es ihnen in dem Fall, oder hilft es, ja, helfen ist das falsche Wort, aber wenn du nur noch zu neun bist und es über einen Standard kriegst, dann sind wenigstens die Platzweise nicht schuld. Also müssen die sich schon mal nicht grämen, weil ja, die Platzweise waren ja auch, also der von Magno selten dämlich und auch da der Freistoß, der zum Tor führt, kannst du zumindest diskutieren, ob du das machen musst, war relativ weit außen und dann bist du zu neunt und kriegst es halt durch den Standard. Ja, also ist, keine Ahnung, ganz gemischte Gefühle. Ich sehe es aber ähnlich. Ich habe keine Ahnung, ob der Sieg verdient ist oder nicht. Habe ich abschließend kein Urteil. Ich glaube, ich gehe auch den umgekehrten Weg und sage, dass am Ende wäre es, glaube ich, für beide nicht unverdient gewesen, weil du für beide irgendwie so eine Storyline aufmachen kannst. Du kannst für Alaves natürlich sagen, die kam immer wieder zurück und grandiose Moral und hätten es dann so verdient gehabt. Du kannst auch sagen, Liverpool hat den Underdog immer wieder abgewehrt und am Ende dann irgendwie diesen Schlusspunkt gesetzt. Kannst du auch einen Punkt dafür machen, glaube ich.
Ja.
Also am Ende war es für mich habe ich mich nochmal zurückentsinnt auf den Weg von Alaves ins Finale. Und im Endeffekt, wir haben es ja gut skizziert, die haben die ganze UEFA-Cup-Saison lang, haben sie so offene Schlagabtausche, die haben sie provoziert.
Ja.
Also das war ihr Stil. Und vielleicht musste einfach irgendwann mal der Zeitpunkt kommen, dass es eine Mannschaft gibt, mit der es einfach nicht gut geht. Sie sind gegen Inter damals im Achtelfinale, glaube ich.
Ja, war
Achtelfinale. Oder Viertelfinale. Waren sie auch schon fast draußen, haben es dann irgendwie noch gedreht. Und sie haben einfach, es war ihr Spiel. Sie haben relativ viele Tore kassiert und sich darauf verlassen, dass sie vorne die Tore machen. Und im Finale war es halt so, sie haben vorne ihre Tore gemacht, aber es gab halt eine Mannschaft, die ihnen dann mehr eingeschenkt hat. Und ja, vielleicht musste das irgendwann so kommen. Ärgerlich, dass dann halt natürlich erst im Finale dann so kommt.
Ja, das stimmt.
Wer ist denn für dich der Spieler des Spiels?
Ich habe auch mal in die anderen Zeitlupenaufzeichnungen nochmal geschaut und so eindeutig fand ich es noch nie für mich. Für mich ist es Gary McAllister. Hat ein Tor gemacht. Und ja, im Prinzip, wenn man das Eigentor dazu zählt, 3 vorbereitet. Also
ja,
an 4 der 5 Toren ganz direkt beteiligt. Also für mich eindeutig.
Ja, er wurde auch offiziell der Spieler des Spiels. Also ja, von der UEFA wurde er zum Spieler des Spiels ausgezeichnet. Ja, gibt's glaube ich wenig dagegen zu argumentieren, aus dem Grund, wie du es gesagt hast, wer bei einem 5-4 im Finale 3 vorbereitet, also ja, nachher auf dem Bogen stehen hat, 3 Assists und ein Tor, da ist die Wahl relativ einfach. Ich musste aber sagen, dass ich ihn ehrlich gesagt nicht so gut fand. Also ob man das Eigentor, ob man da jetzt den Assist, das war jetzt kein Assist, wo man sagt, oh, der zählt für ihn, so, wo man sich überlegt, oh, zählt er für ihn oder nicht, weil er vielleicht sowieso rein wäre. Das war einfach unglücklich vom Abwehrspieler. Finde ich jetzt, kann man ihm jetzt nicht so viel Credit dafür geben. Der Assist, den er auf Fowler spielt, das ist ein einfacher Pass über 5 Meter und den Rest macht halt Fowler, indem er nach innen zieht und dann irgendwie reinschießt. Das ist jetzt nicht eine tolle Vorarbeit gewesen. Ich will auch die Leistung jetzt nicht schmälern. Ich meine, der Mann war 36 und sieht aus wie ein, also wenn du dem begegnest, denkst du, der haut dir gleich die Fresse ein, aber am Ende spielt er halt irgendwie ein Zauberpässchen aus dem Stand, aus dem Fußgelenk. Ja, also für mich war es tatsächlich am Ende Didi Hamann.
Okay.
Weil, also ich habe mich relativ früh festgelegt, so kurz vor Spielende habe ich mich eigentlich schon festgelegt gehabt, der regulären Zeit. Dann kam natürlich die Verlängerung, wo er extrem platt war. Da war er wirklich kaputt und, wie ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich nur noch defensiv unterwegs. Aber er hat natürlich auch über weite Strecken alleine diese defensive Arbeit gemacht im Mittelfeld, was gegen diese quirligen Alaves-Spieler nicht einfach ist. Und ich fand einfach, er war technisch gut, hat viele gute Pässe, viele kluge Pässe gespielt, hat das Spiel gelenkt, zweikampfstark, hat ihm ja so eine Struktur gegeben und auch er hatte im zweiten Tor und im dritten Tor hat er entscheidend die Finger so in die Füße drin. Beim zweiten Tor spielt er den eigentlich guten Pass oder fast wichtigeren Pass auf Owen, der dann Gerrard in den Lauf legt. Und das dritte Tor leitet er auch mit ein. Das war, hilf mir.
Der Elfmeter. Er spielt den Ball.
Ah, genau. Er spielt den tiefen Ball auf Owen. Ist auch sein Verdienst. Und da habe ich mich gefragt, warum ich ihn so gut fand. Und ich glaube, es ist, weil er so ein bisschen der Mann für die vorletzten Pässe war in dem Spiel. Und ich habe jetzt eine Analogie, da wirst du vielleicht lachen, aber es ist das Beste, was mir eingefallen ist. Also im Prinzip wie so eine Art Toni Kroos, bevor es den gab, nur in Zweikampfstärke.
Ja.
Ich meine, an dem scheiden sich auch die Geister.
Ja, ich sag nix.
Dann kommen wir zu unserer Rubrik Wäre, wäre Fahrradkette. Welcher Moment in dem Spiel hätte denn möglicherweise alles ändern können?
Ja, da gab es für mich im Prinzip 3. weil eigentlich waren auch viele Momente, die es hätten ändern können, sind ja dann auch Tore irgendwie geworden. Also das ganze Spiel hat sich ja permanent auch durch so Situationen verändert.
Ja.
Ich habe aber noch mal drei Sachen rausgezogen. Das eine ist, wenn man Herrera doch rot gibt bei der Elfmetersituation, wenn Alaves da schon mit einem Mann weniger ist und der Elfmeter reingeht zum 3-1, weiß ich nicht, ob Alaves nochmal so zurückkommt, wenn die eine ganze Halbzeit noch mit 10 Mann spielen müssen nach dem Nackenschlag. Wie gesagt, für mich war es auch keine rote Karte, aber wenn er rot dafür kriegt, ist es zumindest keine krasse Fehlentscheidung, in meinen Augen. Dann gibt es in der 83. Minute einen Ball auf Robbie Fowler, den er versucht anzunehmen. Er verspringt ihm dann ein bisschen oder verspringt ihm komplett. Wenn er den Ball annimmt, ist er frei durch. Und wenn Liverpool da dann das 5-3 macht, das war in der 83. Minute, ist die Messe auch gelesen. Und dann ein Moment, wo ich aber auch, wie ich es eben schon gesagt habe, danach passiert ja noch was, ist der nicht gegebene Elfmeter für Alaves in der 88. Da würde man sich auch drüber unterhalten, wenn Cruyff dann nicht nach der Ecke das Tor macht. Ja. Aber weil das einfach ein ganz klares Ding war und wenn der nicht gegeben wird und Cruyff nicht im Anschluss das Tor macht, ist das Spiel ja aus im Prinzip.
Richtig. Das denke
so
ich auch.
Die drei Sachen, die ich mir noch rausgesucht habe.
Also mein Moment war tatsächlich die Chance von Javi Moreno in der 36. Für mich eine Chance, die er zwingend machen muss. Gerade ein Mann seiner Qualität in dieser Mannschaft, der muss den machen. Und vielleicht geht auch, es war ja eine Doppelchance, nach der Ecke gab es auch noch die Schusschance. Aber jetzt bleiben wir mal bei der einen. Wenn er den macht, steht es 2-2. Und da glaube ich, dass Liverpool aus ihrer eigenen Trägheit, die sie da wirklich hatten, also die sind da wirklich im eigenen Saft so ein bisschen geschmort. Ich glaube, für die war das Spiel schon fast erledigt. Und ich glaube, sie tun sich schwer, da nochmal rauszukommen, weil eben da auch die Dynamik gefehlt hat. Die Umstellung mit Gerrard hin kam ja später. Und ja, ich denke, dass Alaves hatte da eh schon das Momentum und dann denke ich, dass sie das wirklich ausnutzen und gute Chancen haben, das zu gewinnen. Und stattdessen, ja, macht er den ja nicht und McAllister macht 4 Minuten später, stellt er den 2-Tore-Vorsprung wieder her, was natürlich ein extremer Nackenschlag ist. Was vielleicht ja dann auch nicht passiert, wenn er das 2-2 macht. Von daher war das für mich so der Moment, wo ich sage, wenn er den macht, dann tut sich Liverpool, glaube ich, schwer, nochmal den Gang reinzulegen. Wenn wir aus heutiger Sicht drauf gucken, auf dieses Spiel, Sicht 2020, was sind für dich bemerkenswerte Punkte? Was war kurios, was ist ja bemerkenswert, toll, traurig?
Ja, im Wesentlichen auch wieder zwei Sachen. Das Gleiche, was wir schon mal besprochen hatten beim Champions League Finale 97, dass das Stadion nicht ausverkauft war.
Ja, ist mir auch aufgefallen.
Fand ich damals schon unverständlich und gerade wenn man aus heutiger Sicht eben drauf guckt, ist die Frage, ob man damals noch nicht so viele Sponsorenkarten verteilt hat oder keine Ahnung. Aber einfach, dass in einem Finale das nicht ausverkauft ist. Wann würde es das denn heute geben?
Zumal noch extrem viel Bewegung auf den Rängen war nach dem Anpfiff, ja. Fand ich.
Ja.
Und hinter den Toren waren die ersten Reihen frei. Da glaube ich aber, das sah so sauber getrennt aus. Ich glaube fast, das war aus Sicherheitsgeschichte.
Das kann sein, ja. Aber das war, und das Zweite, was mir positiv aufgefallen ist, weil ich finde, gerade auch in den letzten Jahren sind die Finalspiele immer taktisch geprägter geworden. Also immer erstmal, wir wollen keinen Fehler machen und gehen notfalls, also schon ab der ersten Minute auf Elfmeterschießen. Hauptsache, wir kassieren kein Tor und gucken dann mal, was geht. Und das war ja in dem Spiel komplett anders. Also haben wir beide wirklich mit offenem Visier die ganze Zeit gespielt und ich bin mir nicht sicher, ob es das so heute noch geben würde. Weil das Spiel ja auch ein bisschen taktischer geworden ist.
Und selbst wenn es diese Konstellation, was ja auch schon sehr selten ist, diese Konstellation mit ja etablierter Verein und krasser Außenseiter, der irgendwie da reinkommt, selbst wenn es diese Konstellation gibt, dann ist zu vermuten, dass gerade auch dann der Außenseiter eben sich ja, erst recht hinten reinstellt.
Ja.
Und ja, im Prinzip gleich aufs Elfmeterschießen hofft.
Ja, das waren so meine Punkte.
Also zu Beginn absolut positiv zu erwähnen, fand ich, war, als sie aus dem Tunnel kommen, die Spieler, läuft halt Let Me Entertain You von Robbie Williams.
Ja, ist mir auch aufgefallen.
Und ich fand's irgendwie geil. Ich muss sagen, ich fand irgendwie war's geil.
Ja.
Also, ja, fand ich wirklich, ist mir aufgefallen und das hat mich mitgenommen. Das hat mich sofort mitgenommen. Ja, genau. Dann, wie gesagt, wie du schon erwähnt hast, mit den Plätzen im Stadion. Grundsätzlich aber fand ich die Zuschauer echt krass stark.
Ja.
Laut, durchgehend. Geil war auch, gab mal ab und zu so Einstellungen wie, also die saßen ja gerade an der Gegengerade wahnsinnig nah am Spielfeld dran.
Ja.
Also wirklich richtig lang. Und haben sich, das fand ich immer geil auch, das sieht man recht gut, wenn irgendwelche Aktionen sind, im Prinzip wie klassische Heimspielzuschauer, die so, weißt du, die Arme hochreißen nach einer gelungenen Aktion und was und sich umdrehen und die Leute so anfeuern oder pöbeln und fand ich wirklich echt bemerkenswert. Und auch wie natürlich dann immer die einwerfenden Spieler belabert werden. Ja, also Liverpool-Fans aus meinen Ohren haben da deutlich mehr gemacht und hatten sogar eigene Trommeln und Trompeten dabei, was ich jetzt mit Liverpool auch nicht unbedingt direkt verbunden hätte. Und natürlich großartig eine braune Zaunfahne mit St. Pauli and the Reds.
Ja, die habe ich auch gesehen. Ja, Liverpool lauter, aber Alaves dafür, sagen wir mal, von der optischen Unterstützung her. Ja. Besser, da hat der Block ja das ein oder andere Mal gebrannt.
Gezündelt.
Ja.
Würden wir heute sagen.
Ja.
Ja, und dann ansonsten, also Gerard Houllier, ich hab's jetzt nicht dann natürlich die Coachcam 116 Minuten angehabt, aber ich glaube, er hat wirklich die ganze Zeit mit sich selber gesprochen.
Ja.
Also Tutti, jedes Mal, wenn er eingeblendet wurde, hat er mit sich selber und es war niemand daneben.
Nee, aber auch, man hatte das Gefühl, er murmelt sich einfach.
Genau, so wie so ein Mantra. Also, ja. Also was ich vor sich hin sagt, du darfst nicht ausrasten. Du darfst nicht ausrasten. Oder irgendwie sowas halt.
Ja.
Also wirklich die ganze Zeit extrem auffällig. Ja, spielerisch fand ich auffällig, dass dass es da einfach noch die Kultur des Ball hinten rausschlagens, wenn in Bedrängnis gibt.
Ja.
Gerade die Außenverteidiger. Es gibt so gut wie keine Rückpässe zu den Innenverteidigern oder gar zum Torwart, sondern immer versucht man sich um die eigene Achse zu drehen und den Ball halt die Linie vorzuprügeln.
Ja.
Fand ich extrem auffällig in dem Spiel.
Und wenn man Ball aus Not zum Torwart zurückgespielt wird, feuert der den auch sofort weg.
Ja, natürlich.
Der versucht den gar nicht anzunehmen und zu gucken, der feuert den auch sofort lang raus.
Genau, die Zuschauer waren, wie gesagt, gerade an der Gegengerade extrem nah dran. Da gab es eine schöne Situation, wie so eine verzweifelte Ordnerin, war dann in so einer Nahaufnahme, wollte so 4-5 enthusiastische Liverpool-Fans zurückhalten, die Danny Murphy beim Einwurf angefeuert haben. Also die lehnen sich so hin und du hast den Eindruck, die berühren den gleich und feuern den an, sagen, oh, Danny, come on. Und die Ordnerin, die wird quasi von denen, also die lehnen sich so über sie drüber und sie will die so zurückhalten, aber natürlich überhaupt keine Chance. Fand ich noch ein ganz schönes Bild, weil es natürlich sehr friedlich war, zumindest die Situation, vom anderen weiß man es ja nicht. Vor allem, weil ja im Vorfeld gerade von den Liverpooler Fans extrem viel Randale erwartet worden war.
Ja.
Was sich dann laut Polizei aber nicht so ergeben hat, vor und nach dem Spiel. Las man. Und als letztes noch, wir haben ja schon angesprochen, Jordi Cruyff, der Schütze zum 4-4. Nach dem Spiel müssen ja die Mannschaften immer zur Siegerehrung und sich dann ihre Medaillen abholen. Und da stehen ja immer verschiedene Menschen, wichtige Menschen, die gratulieren. Da war es dann unter anderem der UEFA-Präsident, Lennart Johansson, und auch Johann Cruyff. Was ich noch lustig fand, was ich noch bemerkenswert fand, weil er damit seinem eigenen Sohn, musste er damit ja trösten. Also er musste seinem Sohn ja sagen, ja, sorry, hey, gut gespielt, aber war halt nix, vielleicht nächstes Mal. Leider hat man es in der Kameraeinstellung nicht gesehen. Ich habe auch nochmal hingespult. Man sieht leider nicht, wie, also man sieht nur, wie Jordi Cruyff von Lennart Johansson, ja, die Hand gegeben kriegt, und danach wäre dann eben sein Vater gekommen, aber da war die Kamera leider wieder weg. Würde sich, glaube ich, Sky oder Sat1 nicht entgehen lassen.
Nee.
Den die Moment.
Hätten auch einen Lippenleser engagiert. Genau. Zu hören. Ja. Hätten wahrscheinlich dann Johann und Jordi mit der Hand vorm Mund da gestanden, ja. damit ich gelesen werden kann.
Und am Ende kommt raus, dass Johann einfach nur gesagt hat, ja, nun, war ja nix, ne? Ja. Und Jordi sagt, nö, war nix, ne?
Bist nicht so gut wie der Vater, ne? Hab ich dir schon immer gesagt.
Gut, dann komm.
Ich hab noch einen kleinen Nachtrag.
Ja.
Ich hab's gegoogelt, dass wir es heute noch auflösen können. Der 12-jährige Kevin Großkreutz war tatsächlich ein Laufkind.
Hör auf.
Ja, aber nicht nur er.
Jetzt hör auf.
Sondern auch. Und
jetzt hör auf.
Ich gucke mir das Einlaufen nochmal an. Der 11-jährige Marco Reus.
Okay, wow. Also, da können wir jetzt schon mal vorausgreifen. Da werden wir auf jeden Fall Screenshots davon machen, ja, und werden twittern und instagrammen.
Ja, das also ist ja unfassbar. Reus muss ich auch nochmal suchen da. Wie gesagt, Großkreutz dachte ich, ja, das könnte er sein. Aber Reus, da muss ich jetzt nochmal genau drauf achten. Ich muss mir nochmal anschauen und genau drauf achten.
Wie das ist sensationell.
Es gibt da auch ein Tweet aus 2016. Kevin Großkreutz and Marco Reus were the Liverpool mascots for the 2001 UEFA Cup Final versus Alaves.
Gut, den schickst du mir gleich mal auf WhatsApp.
Ja.
Das ist ja sensationell. Ja, dann kommen wir eigentlich mal zu unserer Hauptkategorie, nämlich der Reality-Check. Welche Erinnerung ist denn gut gealtert und besteht den Reality-Check von heute?
Ja, so im Großen und Ganzen, die Erinnerungen an das Spiel haben schon so gepasst. Ich hatte auf dem Schirm noch, dass McAllister ein Elfmetertor macht. Auch das Bubble trifft, hatte ich auf dem Schirm. Und halt eben, dass Alaves nach einem 2-Tore-Rückstand zurückkommt. Das ging noch alles so.
Ja, also ich muss auch sagen, gut gealtert ist auf jeden Fall auch der Ruf des Spiels, den das Spiel hatte. Und da muss man auch sagen, im Reality-Check auch heute noch ist der Ruf des Spiels, dass es ein so sensationelles Spiel gewesen ist, absolut gerechtfertigt. War zu keinem Zeitpunkt langweilig. Es gibt beim Schauen kaum Verschnaufpausen, was auch daran liegt, dass natürlich alle 10 Minuten ein Tor fällt. Nee, ein bisschen mehr. Und da habe ich mir auch gefragt, krass, also wenn ich das beim Schauen schon so mitreißend finde, irgendwie 19 Jahre später, wie faszinierend muss es damals live vorm Fernseher oder erst im Stadion gewesen sein? Das muss ja abartig sein. Ja, das ist so, das für mich am besten gealtert ist. Und was für mich tatsächlich auch sehr gut gealtert ist, ist so ein bisschen Dietmar Hamanns Vermächtnis. Ich habe ihn ja als Spieler des Spiels sogar auserkoren. Und mir wurde nach dem Spiel, dann habe ich mir so überlegt, ob er nicht ein bisschen unterschätzt ist, so in der Wahrnehmung in Deutschland vielleicht auch. Ich hatte dann die Erklärung, dass es vielleicht auch daran liegt, durch seine Sky-Tätigkeit und dass er halt oft auch mal einfach heutzutage Bullshit sagt. Aber ich finde, dass jetzt auch nach dem Spiel wird vielleicht auch, also deswegen darf er natürlich kein Bullshit labern, aber dass sein Vermächtnis, sein sportliches, da so ein bisschen drunter leidet, weil er auch ja 2005 dann im Champions-League-Finale, 4 Jahre später, eine absolut entscheidende Rolle spielt. Und irgendwie kann man sich das heute einfach vorstellen und nicht so richtig vorstellen, dass der einfach echt gut offensichtlich war. Dass der einfach gut war. Hat 2-mal einen UEFA Cup gewonnen mit Bayern, schon 96, jetzt hier, dann noch Champions-League-Sieger, lang in England gespielt. Also das machst du ja auch nicht einfach so. Das war ja auch kein Mitläufer dann, sondern das war ja wirklich eine tragende Säule.
Letztes Tor im alten Wembley.
Letztes Tor im alten Wembley. Und ja, also ich glaube, dass es vielleicht auch mal, dass man mal so ein bisschen auch das sportliche Vermächtnis da ein bisschen entstauben muss, weil ja, es war ein guter Fußballer.
Ja, besser war als Sky-Experte.
Das würde ich sofort unterschreiben. Schlecht gealtert. Welche Erinnerung fällt denn durch den Reality-Check? Was ist aus heutiger Sicht vielleicht nicht mehr so, wie man sich das da auch mal vorgestellt hat?
Ja, auf jeden Fall das Ende vom Spiel. Also das mit dem Golden Goal, wie gesagt, hat mich heute oder gestern, als ich es geschaut habe, hat mich überrascht. Hatte ich so nicht mehr. Ich habe mich auch dann im ersten Moment wirklich gewundert, warum sich jetzt alle so freuen, als ob das Spiel zu Ende ist. Sind ja noch 3 Minuten in der Verlängerung. Ah, nee. So ein Golden Goal. Dass das letzte Tor durch ein Eigentor fällt, hatte ich so nicht mehr. Und ja, das sind so die wesentlichen Punkte.
Ja. Also bei mir ist es eigentlich, dass ich nicht verstehe, warum Gary McAllister Spieler des Spiels wurde. Aber das haben wir ja vorhin schon zur Genüge dargelegt. Ist mir zu wenig gewesen für Spieler des Spiels, aber gut. Die Nachwirkungen. Ja, es ist tatsächlich das einzige Europapokalfinale in der Geschichte, das durch Golden Goal entschieden wurde. Nämlich 2002 wurde die Regel abgeschafft, sodass es auch bis auf weiteres erstmal dabei bleibt. Und ja, für Liverpool ist es der erste Gewinn eines europäischen Pokals seit 17 Jahren. Holen auch ein, ja, ich nenne es mal kleines Triple, weil sie auch den FA Cup und den Ligapokal noch gewinnen. Und es ist zugleich auch der erste Gewinn eines Europapokals eines englischen Clubs seit der Heysel-Katastrophe, weil dann ja von 85 bis 90 waren englische Clubs aus den internationalen oder aus den europäischen Cups ausgeschlossen und danach hat kein englischer Verein mehr irgendwas gewonnen. Deshalb war auch hier Liverpool die erste Adresse.
Ja, und war ja so ein bisschen auch der Auftakt der in Anführungsstrichen goldenen Generation mit Stevie G und Carragher.
Sein Stern geht jetzt so richtig auf.
Ja, die so Gérard Houllier angekommen als Trainer da und mündete ja dann mit dem schon angesprochenen Champions-League-Sieg.
Was aber auch der einzige wirkliche ernstzunehmende Titel ist, weil sie werden zwar in der folgenden Saison Zweiter in der Liga, aber so für den ganz großen Wurf reicht es halt nie. Und genau, da ist eben die einzige Ausnahme das 2005er Champions-League-Finale. Von daher, ja, dieses Jahr dann eben.
Sollte.
Ja, und bei Alaves, schwierig. Es ist einfach schwierig.
Ich habe hier stehen eigentlich nichts.
Eigentlich nichts, ja. Ich hab noch, das, also der Trainer Mané bekommt tatsächlich ein sehr gutes Angebot von Valencia mit 3,6 Millionen Mark Handgeld und ein gutes Gehalt, aber er entscheidet sich, bei Alaves weiterzumachen, um einfach ein Statement zu setzen und macht dann für die Hälfte des Gehalts, ist er bei Alaves weiterhin. Sie qualifizieren sich in der Folgesaison als 7. nochmal für den UEFA Cup. Vorhin gesagt, der Platz 6 war das, mit dem sie sich für 2001 qualifiziert hatten, war nie wieder erreicht worden. Folgesaison eben gesagt nochmal 7. und scheiden aber dann auch früh im UEFA Cup aus. 2003, also 2 Jahre später, steigen sie nach 5 Erstliga-Jahren ab und spielen bis 2016 nur noch eine Saison in der ersten Liga. Zwischenzeitlich sogar mal mehrere Jahre in der dritten Liga. Da gab es dann auch ukrainisch-amerikanische Geschäftsmänner, die den Club übernommen haben, Streitigkeiten, Fans finden es scheiße. Ein paar Jahre später ist der Mäzen dann weg, hinterlässt dann wie gewohnt Schulden. Seit 2016 ist es dann aber wieder sportlich zumindest ganz gut und sind 2016 eben wieder in die La Liga aufgestiegen. Momentan 12. und werden auch drinbleiben, sind gesichert.
Ja.
Und Alaves als Stadt gibt's nicht.
Das ist für mich mit das Wichtigste, was ich heute mitnehme.
Dann zum Abschluss noch, was wurde aus?
Ja.
Wen hast du dir bei Liverpool rausgesucht?
Stefan Horchow. Hast du dann offensichtlich nicht?
Nee, aber ich glaube, er ist Trainer.
Ja, er ist Trainer.
In der Schweiz war er mal, das weiß ich. Er war mal bei unserem FC Sion.
So, ich wäre jetzt nämlich auch wirklich enttäuscht gewesen, wenn du das nicht gewusst hättest. Das war nämlich der Grund, warum ich ihn ausgesucht habe. Nicht nur, dass er beim FC Sion Trainer war, das war auch seine bis dato letzte Trainerstation. Da hat er im November 2019, bis dahin war er Trainer, aber jetzt wird es ein bisschen ungewöhnlich, weil er hat selber hingeschmissen beim FC Sion. Ist ja da ja nicht so üblich.
Ja, das ist richtig.
Und danach hat er einen, ja, man kann schon sagen, Krieg über die Schweizer Medien mit seiner ehemaligen Mannschaft begonnen.
Ja.
Also da ging es dann hin und her. Er hat die Mannschaft bezichtigt, dass es alles Weicheier wären, die sich nicht reinhängen würden und dass seine Mannschaften vorher viel besser gewesen wären und er nicht so hart trainieren konnte. Und daraufhin haben die Spieler dann gesagt, ja, der war ja auch nie beim Training.
Genau. Also sogar der Kapitän hat sich öffentlich, ja, hat ein extrem krasses Interview gegeben.
Ja, und da ging es richtig ab. Und was eben so Sion, nicht so Sion-like ist, ist, dass er aber den großen Präsidenten immer in Schutz genommen hat. Also mit dem ist er offensichtlich im Guten gegangen. Was,
oder er will einfach weiterleben.
Ja, also das fand ich extrem kurios, weil es ja in Sion sonst eher anders ist.
Ja, wie auch jetzt übrigens wieder der Trainer von, nur vielleicht am Rande, der Trainer des FC Sion, der vor Corona übernommen hat, wurde noch während Corona entlassen.
Hat keine Leistung gebracht in der Zeit, so muss man so sagen.
Ich habe mir Robbie Fowler ausgesucht, da können wir es auch kurz machen. Der ist nämlich seit vergangenem Jahr Trainer bei Brisbane Roar. Was, wow, vielen Zuhörern vielleicht noch durch die extrem erfolgreiche Zeit mit Thomas Broich in Erinnerung sein dürfte. Ist auch sein erster Cheftrainerjob.
Ja, krass. Hätte man jetzt nicht so gedacht als erster, nee, Job, ne?
Er sieht auch heute, also er sah ja eh so ein bisschen so leicht aufgequollen auf, ist jetzt noch viel extremer. Also er sieht noch genau gleich aus, gleiche Frisur, nur noch in teigiger. Also als würde man ihn so mit einer Lupe angucken. Und ich finde, jetzt sieht er so ein bisschen aus wie so ein Bösewicht, was mit so einer fettigen Locke im Gesicht. Also sieht aus wie so ein Bösewicht bei Harry Potter.
Ja.
Vielleicht auch das dann für die Zukunft. Aber nee, ist ja alles abgedreht, oder?
Ja, aber es gibt doch noch einen Teil fabelhafte Tierwesen.
Ja, dann können wir da macht er mit. Ist gut. Ja, wen hast du von Alaves rausgesucht?
Jordi Cruyff.
Den habe ich auch, sehr gut.
Gut, da können wir es ja auch richtig kurz machen. Er ist Nationaltrainer in Ecuador.
Richtig. Und war davor bei... Hast du es rausgeschrieben?
Nee.
Ja, habe ich noch rausgearbeitet. Er war davor bei Chongqing Dangdai Lifan.
Ja, okay.
In der ersten chinesischen Liga.
Ja. Welchen Allstar hatte er da? Weiß man nicht.
Ich habe tatsächlich geguckt, wen die jetzt haben und da ist wirklich niemand.
Okay.
Also da sind so, glaube ich, drei Brasilianer, aber kennst du halt nicht.
Ja.
Niemand,
ja,
irgendwie. Ja. Vielleicht auch deswegen mit mäßigem Erfolg und ja, will mir auch nicht zu nahe treten. Schön. Ja, aber das ist doch einmal ein Spiel gewesen, wo wirklich, also wo wir uns darauf einigen können, dass es genau so geil war, wie wir uns das versprochen haben. Oder beziehungsweise, dass es genau so war, wie in der öffentlichen Wahrnehmung,
ja,
kolportiert.
Ja.
Das muss man wirklich sagen.
Das
war ja im Vergleich zu Leverkusen, Real, da war er dann eher so, wie gesagt, naja, also naja.
Ja.
Hier das, würde ich jeden Superlativ mitgehen.
Absolut. Auch zu Recht, wie ich irgendwo vorher noch gelesen habe, das beste UEFA-Cup-Finale aller Zeiten. ohne jetzt alle gesehen zu haben und zu kennen.
Was soll da noch? Also
blind ja, unterschreiben.
Ja, weiß ich auch nicht, was noch kommen soll. Ja, wirklich großartiges Spiel. Klare Schauempfehlung. Schaut es euch mal an. Es ist wirklich, es macht richtig Spaß, es anzuschauen. Kann man bestimmt auch mit einem, wenn man es mal Freitagabends spielt, vielleicht mit einem Sauspiel verbinden oder so.
Ja, und wir können ja auch noch mal kurz Werbung machen dafür, wo wir es geguckt haben.
Würde ich nicht machen. Will niemand. Würdest du? Will niemand.
Nee. Okay, weil man könnte es ja umsonst schauen.
Ja, aber da ist ja unsere Quelle versiegt. Ja, komm, sag's.
Wir sind ja nicht so. Also auf der Seite der UEFA kann man aktuell einige historische Spiele
nachschauen. Also von Champions League, von UEFA Cup und von EM, also alle UEFA-Wettbewerbe oder die guten UEFA-Wettbewerbe. Und man muss sich nur einfach per Mail registrieren und es sind, glaube ich, pro Wettbewerb, was werden es so sein? So 15 bis 20 Spiele, also schon ganz gute Sachen dabei. Super Bildqualität.
Das Einzige nur, wenn uns der UEFA-Präsident, der Schäfrin, jetzt hört, ich würde gerne noch das UI-Cup-Finale vom VfB sehen.
2000. So,
vielleicht damit wir auch könnte wissen, man da mit dem UI-Cup nochmal nachsteuern.
Ja, damit wir auch wissen, warum der VfB im UEFA-Cup 2000-2001 in der dritten Runde war.
Wär mir schon wichtig.
Ja, in dem Fall können wir es abbinden, glaube ich.
Ja.
Dann, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Zeitlupe.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.